Es ist mir jetzt eine ganz besondere Freude, Ihnen den nächsten Referenten vorzustellen. Er kommt lustigerweise genau aus meinem Heimatdekanat. Und da klatschen welche. Gibt es denn jemanden, der aus Kempten hierher gekommen ist? Und deswegen liegt auch mein Gymnasium, wo ich damals auf der Schule war, ganz in der Nähe seiner jetzigen Kirche. Und ich kann wirklich sagen, dass ich mein Abitur schon auch den Stunden vor dem Allerheiligsten dort in dieser Kirche zu verdanken habe. Und deswegen bin ich Ihnen umso mehr dankbar, dass Sie gekommen sind. Sie sind dort Pfarrer, jetzt Dekan, und haben dort vor Ort eine ewige eucharistische Anbetung etabliert. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass St. Anton, die Pfarrei, wirklich ein Zentrum der eucharistischen Anbetung im Allgäu geworden ist. Sie sind außerdem mit im Vorbereitungsteam dieses Kongresses und daher möchte ich Ihnen jetzt das Wort geben. Wir freuen uns auf den Vortrag von der Anbetung zur Evangelisierung. Nicht nur Sie werden während des Vortrags sprechen, sondern wir werden auch noch Zeugnisse hören. Und zwar von Gabriele und Manfred Spöckelberger und Schwester Mechthild Steiner. Freuen Sie sich mit uns auf Dekan Bernhard Hesse.
Vielleicht können wir kurz mit meinem Gebet beginnen. Jesus, du hast uns hierher in diesen Kongress geführt und willst uns vor allem diese große Macht deiner Liebe immer tiefer erfahren lassen in der Anbetung. Ich bitte dich, Herr, dass du heute Abend und heute Nachmittag uns diese Möglichkeit gibst, eben zu verstehen, wie stark du bist in uns, wenn wir uns dir ganz ausliefern. Amen. Ich möchte mit einem Bild beginnen. Ich hoffe, die Präsentation klappt dann. Ah, das war es noch nicht das Richtige, genau. Mit dem wollen wir anfangen.
Bild, hier steht Going to Adoration. Das sind kleine Katzen und darunter Coming out of Adoration. Das sind laute Raubtiere. Das heißt, wir gehen zur Adoration.
Die wir ja auch in unserer Mitte haben. Erstmal noch ein Gruß auch zu allen, die in der Basilika, in der Aula sind und eben auch am Radio und am Fernsehen. Ein Bild oben, einige Katzen, going to adoration, gehen zur Anbetung und dann kommen einige Löwen raus. Coming out of adoration. Wir hatten erst vor einer Woche 30 Jahre Mauerfall gefeiert in unserem Land. Und es gibt eine wunderschöne Aussage von dem Volkskammerpräsidenten der DDR, Horst Zindermann, Mitglied auch im Zentralkomitee der Kommunisten damals in der DDR. Und er hat nur wenig den Mauerfall überlebt. Er sagt nach dem Mauerfall einmal in einem Interview, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Also ich glaube, das sagt uns etwas, was wir Katholiken, wir Christen vielleicht gar nicht so richtig ahnen, welche Macht uns im Gebet gegeben ist. Es gibt ein altes Bild von diesem großen Naturforscher Archimedes im 3. Jahrhundert vor Christus, der mal gesagt hat, gib mir einen Punkt, auf dem ich stehen kann und ich werde die Erde aus den Angeln heben. Er hat es so sich verstanden, die Hebelwirkung, die funktioniert nur, wenn man einen festen Punkt hat. Und dänischer Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal dann das genauer beschrieben. Der archimedische Punkt außerhalb der Welt ist eine Betkammer, wo ein wahrhaft Betender in aller Aufrichtigkeit betet und er wird die Erde bewegen. Mutter Teresa wurde auch einmal gefragt, was die Welt, wo es so Erneuerung braucht, und sie antwortet, sie braucht einen Heiligen. Es können auch mehr sein. Einen Beter, der diese Macht erschließt. Jesus ist stark. Er ist diese Macht. Es gibt ein schönes Lied. Jesus ist der Sieger auf Golgatha. Was uns in der Eucharistie vor Augen ist, ist nichts weniger als die Siegesmacht Jesu am Kreuz. Das ist dieses Paradox. Er ist eigentlich äußerlich gescheitert, und doch hat er gesiegt. Und diese siegreiche Liebe Jesu am Kreuz ist in der Hostie gegenwärtig. Und wenn du in die Anbetung gehst, begegnest du der Macht Jesu am Kreuz. Das ist das eigentliche, Papst Benedikt hat es einmal formuliert, das ist die Kernspaltung im Innersten des Seins. Da geht etwas, was nie sonst gehen würde. Wir haben vorher wunderschöne Zeugnisse bereits gehört, wo junge Menschen berührt sind. Der große Kirchenvater Chrysostomus, Johannes Chrysostomus, sagt einmal, nichts ist mächtiger als ein Mensch, der betet, denn durch das Gebet wird er der Macht Gottes teilhaftig. Oder er hat es noch ein bisschen genauer ausformuliert, die Kraft des Gebetes hat überwunden, die Macht des Feuers und des Blitzes hat Kriege beendet, sie hat die Naturgewalten besänftigt und Dämonen ausgetrieben. Sie hat die Ketten des Todes gebrochen und das Tor des Himmels weit geöffnet. Gebet ist eine allumfassende Ausrüstung, ein unerschöpflicher Schatz, ein Himmel nie von Stürmen gestört. Es ist die Wurzel und Quelle, die Mutter von tausend Segnungen. Soweit dieser frühe Kirchenvater. Das ist etwas, was wir in der Anbetung tatsächlich erfahren. Wir begegnen dieser Macht Gottes, aber auch dem Gegensatz, unserem menschlichen Elend. Die heilige Elisabeth von Dijon ist Karmelitin aus Frankreich. Beginn des letzten Jahrhunderts ist sie gestorben, 1906. Sie sagt einmal, sie spürt diesen Gegensatz, der im Karmel auch oft thematisiert wird. Es gibt zwei Pole quasi. Einmal die Macht Gottes und dann meine Ohnmacht. Stürzen wir uns voll Vertrauen auf den Boden des doppelten Abgrunds, der Grenzenlosigkeit Gottes und des eigenen Nichts, dann wird unser Loblied vollendeter emporsteigen und die Herrlichkeit des Allmächtigen preisen. Du bist nichts, er ist alles. Du kannst nichts, er kann alles. Und das Beeindruckende ist, dass dieser große Gott, der alles kann, der alles für dich getan hat, der dich unendlich liebt, sich eben mit dir verbinden mag. Ich sage immer, du und er, ihr zwei, ihr seid unbesiegbar. Versteht ihr? Und das gilt für unsere Kirche, das gilt für unseren Alltag, das gilt für jeden, der sich dieser Liebe aussetzt, der Jesus begegnet in der Anbetung. Papst Johannes der 23. hat einmal umgekehrt gesagt, deswegen, es gibt einen Bericht von ihm, dass er sich auch Sorgen gemacht hat um sein Amt, das ihm aufgetragen worden ist im hohen Alter. Und dann hat er gebetet und dann sei ihm ein Engel erschienen und hätte ihm nur gesagt, Giuseppe, das war ja sein Taufname, Giuseppe, nimm dich nicht so wichtig. Versteht ihr? An sich bist du nicht wichtig. Gott könnte ohne dich. Er könnte alles alleine machen, will er aber nicht. Irgendwie hat er eine Schwäche für uns Menschen. Er hat sich entschieden, uns Menschen in den Dienst zu nehmen. Aber nicht du bist wichtig, er ist wichtig. Er will nur, dass du dich ihm hinhältst, dass du dich ihm hingibst und dann macht er den Rest. Mach dir keine Sorgen, gerade wenn es um Anbetung geht. Ich habe immer mehr den Eindruck, bei diesen 24/7 Orten auch, die so jetzt entstanden sind die letzten Jahre, wo ich auch mit dabei sein durfte. Es ist immer Gottes Geschenk. Ich kann gar nichts, aber Gott liebt es, durch uns Menschen zu wirken. Auch dieser Kongress ist für uns ein Phänomen, als wir beieinander waren, die ersten Überlegungen hatten. Wir waren mutig, okay, wir werden vielleicht, wenn wir Glück haben, bringen wir 500, 600 Leute zusammen. Ihr habt es mitbekommen, es ist anders gekommen. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Dieser Spruch von Johannes Hartl sollte auch für unsere Pfarrgemeinden gelten. Was mich eigentlich, ich bin ja Pfarrer und das seit fast 30 Jahren, eigentlich so aus der Erfahrung heraus, man macht so wahnsinnig viel in der Pastoral und am Ende, ich kann mich oft erinnern, das ist dann immer besonders so im Sommer, wenn man so auf das Pfarreijahr zurückschaut, wenn die Erstkommunion vorbei ist, die Firmung vorbei ist, irgendwie hast du immer doch den Eindruck gehabt, war wieder alles für Katz. Ich meine, man sagt es nicht immer so. Natürlich bleibt immer irgendwas hängen. Wir sind damit wenig zufrieden. Aber ich habe in der Anbetung immer mehr den Eindruck gewonnen, das Problem ist nicht, dass wir was Falsches machen. Ich glaube, dass wir wahnsinnig viele gute Dinge tun. Wir Priester, wir ihr Laien, egal wo ihr steht oder seid. Das Problem ist, dass wir die Reihenfolge nicht einhalten. Dass wir halt immer wursteln und machen. Ich bin ein Schwabe, wie Pater Buchob vor mir. Ich habe es ja mit vielen Schwaben zu tun. Und wir sind so ein bisschen gepolt. Schaffer, Schaffer, Häslebauer und eine Nacht im Mädlerschauer, hat man bei uns immer gesagt. Das ist nicht der Grund, dass ich Priester geworden bin. Und wir müssen lernen, dass wir den Herrn schaffen lassen. Dass er Priorität hat. Und durch dich wirken darf. Und das funktioniert in der Anbetung. Deswegen hat Gebet Priorität. Eine Wahrheit nochmal zu Petrus, von dem haben wir heute auch schon viel gehört. Der musste das lernen. Eine berüchtigte Stelle. Er ist zum Felsenmann erklärt worden von Jesus. Du bist Petrus, der Fels. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Vorher schon hat er das starke Zeugnis gegeben. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Kaum war das passiert, erklärt Jesus seinen Jüngern, auch dem Petrus, dass jetzt Leiden ansteht. Dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Das sagt Jesus sogar dazu. Was tut Petrus? Er nimmt ihn beiseite, macht ihm Vorwürfe und sagt zu ihm, das soll Gott verhüten, das darf nicht passieren. Und jetzt wird Jesus scharf. So scharf wie eigentlich nie sonst im ganzen Evangelium. Er fährt ihn an, heißt ihn einen Satan. Ich habe euch den griechischen Text dazu geschrieben, man glaubt es fast nicht. Es steht wirklich so da. Hypage opisomu Satana. Tritt hinter mich, du Satan. Warum ist Jesus da dermaßen scharf? Was hat Petrus falsch gemacht? Er hat es doch nur gut gemeint mit dem lieben Jesus. Das Wort drückt es gut aus. So heißt es ja auch in der neuen Einheitsübersetzung glücklicherweise wieder. Früher hieß es, geh weg von mir, Satan. Das war falsch im Prinzip. Jesus sagt, hey du Petrus, ich muss vorne sein und du hinten. Du kannst nicht herkommen und mir sagen, wo es lang geht. Dann bist ja du vorne und ich muss dir nachfolgen. Ja? Das geht nicht. Und das ist genau das Problem. In unserer Pastoral generell, in unserem Leben, muss Jesus immer vorne sein und du hinten. Und das praktizieren wir bei der Anbetung. Jesus in der Monstranz sitzt vorne, würde ich sagen. Ja, steht vorne. Ich bin hinten. Und damit hast du die rechte Ordnung der Dinge. Weil du immer klar auf Jesus ausgerichtet bist und das dann auch im Alltag fortsetzen kannst und damit klar ist, wie die Sache läuft. James Mellon, der berühmte kanadische Priester, der die letzten Jahre Furore gemacht hat mit seinem großen Werk Divine Renovation und seiner ganzen Bewegung, die daraus entstanden ist, sagt einmal als Erklärung auch, warum in seiner Pfarrgemeinde in Kanada, in Halifax, so wahnsinnig viel passiert ist. Ich habe einen Maschinenraum. I have an engine room. Und er meint damit seine Anbetungskapelle. Liebe Freunde, ich wünsche mir für Deutschland, Österreich und Schweiz ganz viele engine rooms. Maschinenräume. Versteht ihr, wo soll denn die Kraft herkommen? Oder wo ist diese Dynamik, die wir brauchen in der Kirche, denn eigentlich begründet, wenn nicht da, wo der Herr die Mitte ist? Und das passiert in der Anbetung. Es ist so simpel in einer 24-7-Anbetung. Jesus ist da und die Leute kommen und gehen. Einer reicht im Notfall. Manchmal wäre schön, manchmal sind auch oft viel mehr da. Und wir erleben, dass das sehr gut funktioniert, weil die Menschen spüren, was da passiert und wie Jesus sie lenkt und führt und fruchtbar macht. Und warum diese Anbetung? Das haben wir heute bei Pater Burber gehört, da können wir schon ziemlich schnell drüber weggehen. Was Gott von mir will, sagt Edith Stein einmal, das musst du schon in Auge mit ihm zu erfahren suchen. Du brauchst die Anbetung, gerade auch für die Evangelisierung, damit du genau weißt, wie Gott denkt. Und Gott denkt anders wie du. Dieses Erkennen des Willens Gottes ist nicht so eins zu eins für uns möglich. Wir brauchen dafür immer wieder die Gelegenheit der Stille, um auf die Stimme Gottes zu hören. Papst Franziskus hat in einem Tweet einmal rumgeschickt, Nur in der Stille des Gebetes kann man lernen, die Stimme Gottes zu hören. Und das ist etwas Befreiendes. Wenn ich so in meinem Alltag der Pfarrei denke, wenn man in Pfarrgemeinderatssitzung zusammenkommt, dann überlegt man, wie machen wir jetzt etwas? Kaum einer kommt auf die Idee, zuerst mal zu fragen, Herr, sag uns doch, wie sollen wir etwas tun? Versteht ihr? Wir sind sofort, wir kommen zu einer Arbeitssitzung zusammen. Jeder hat seine Ideen. Wie machen wir es? Nein. Er will es machen. Du bist Werkzeug. Du wirst dann schon mitbekommen. Und das Interessante ist ja dann, dass du dann plötzlich merkst, das ist wichtig und das nicht. Das lasse ich bleiben. Das ist jetzt vorrangig. Wir haben in unserer Gemeinde in den letzten 4 Jahren eigentlich ein Wunder erlebt. Ich bin immer wieder fasziniert. Ich darf auch ganz ehrlich bekennen, die letzten 4 Jahre meines Lebens sind die glücklichsten meines Lebens gewesen, auch als Priester, weil ich ganz tolle Leute um mich herum habe. Viele sind hier. Ich möchte den St. Antonen auch ganz besonders vergeizt sagen. Es ist ein phänomenales Erleben in dieser Pfarrgemeinde, weil ich da eine Masse an Betern habe, die übrigens schon 30 Jahre, 33 Jahre teilweise in der Anbetung stehen. Und die letzten 4 Jahre haben wir nur 24/7. Und mit diesen Leuten durfte ich erleben, wie die brennen, anderen etwas von Jesus zu erzählen. Wir haben den Weg der Alpha-Kurse gewählt, als einen der Wege, nicht nur. Auch junge Leute sind darunter. Wir haben einen Jugend-Alpha-Kurs, wo momentan ca. 40 Leute wöchentlich zusammenkommen. Und das ist im Prinzip ein Wunder, weil du das nicht machen kannst. Es gibt einen alten Satz von einem großen Theologen, Hans-Urs von Balthasar, der einmal gesagt hat, nur in dieser Kontemplation, im horchenden Gebet erschließt sich immer neu, was Christus, unser Ursprung, besagt und will. Jede Aktion, die nicht in Kontemplation wurzelt, ist von vornherein dem Verdorren überantwortet. Ja, das sind große Theologen, die es uns in Erinnerung rufen. Und das Gegenteil ist auch wahr. Wenn man die Kontemplation vorher hinstellt und dann die Aktion daraus kommt, machen wir nicht mehr so viel Schmarrn. Nicht so viel unnötiges Zeug, was uns nur Stress und Mühe bedeutet. Ähnlich kann man es von Billy Graham, der formuliert es mehr auf die Anbetung hin, großer Evangelist der evangelikalen Bewegung, letztes Jahr gestorben, 100 Jahre fast alt geworden. Er sagt einmal, Gebeten ist entscheidend, auch bei der Weitergabe, bei der Evangelisierung. Nur Gott kann das von Herz von jemand wandeln, der in Rebellion gegen ihn ist. Unabhängig, wie logisch unsere Argumente sind und wie feurig unsere Verkündigung ist, unsere Worte werden nichts erreichen, wenn nicht Gottes Geist den Weg bereitet. Das ist genau das Problem. Wir wollen ja Menschen für Jesus gewinnen. Das ist Sinn der Evangelisierung. Das kannst du eigentlich gar nicht, weil das ist eigentlich etwas, was nur Gott bewirken kann. Nur wenn Jüngerinnen und Jünger, die in einer Jesusbeziehung leben, die aus dem Gebet, aus der Anbetung herauskommen, Menschen Zeugnis geben, kann Gott in den anderen diesen Schalter umlegen und in ihnen etwas anrühren, was du als Mensch ohne Gebet oder ohne diese Priorität des Gebetes, würde ich mal sagen, nicht erreichen wirst. Darum ist eben die ganze Evangelisierung ohne Gebet nicht fruchtbar. Und damit letztlich nicht zielführend. Ein ganz wichtiges Wort auch nochmal, mit dem ich schon zum Ende ungefähr kommen will von diesem ersten Teil. Alfred Delp, Zeuge des dritten, Glaubenszeuge des Dritten Reiches, Märtyrer, Jesuit, 1943 hingerichtet, hat in einem Vortrag 1941, mitten in der Nazizeit also, einmal auf Deutschland geschaut und formuliert, wir sind Missionsland geworden. Diese Erkenntnis muss vollzogen werden. Die Umwelt und die bestimmenden Faktoren allen Lebens sind unchristlich. Und dann kommt der wichtige Satz. Missionsland darf man nur betreten mit einem echten Missionswillen. Das heißt, mit einem Willen an den anderen Menschen, sich auf allen Wegen heranzupirschen, und ihn zu gewinnen für Gott, den Herrn. Versteht ihr? Das Erste, was wir realisieren müssen, ist, dass wir in einem heidnischen Land leben. Es gibt noch mehr Zeugen. Auch Papst Benedikt gibt einen frühen Vortrag von ihm, wo er vom Heidentum in Deutschland, in der Kirche sogar spricht. Und dieses Land, nicht nur Deutschland, genauso Österreich, Schweiz und unsere ganze Mitteleuropa, ist Missionsland. Aber damit wir dort in diesem Land Menschen für Jesus gewinnen, brauchen wir ein missionarisches Herz. Und das ist letztlich das Herz Gottes. Dass wir eine Sehnsucht entwickeln, die Menschen wirklich zu Jesus hinzuführen. Und wie es Alfred Delp formuliert, uns an diese Menschen heranzupirschen, mit Schlauheit, mit Klugheit, mit Weisheit, sagt die Bibel, um sie zu gewinnen für Gott. Und diese Weisheit bekommst du nicht mit dem Löffel eingetrichtert, sondern die kannst du dir nur von Jesus schenken lassen, indem er die Erlaubnis bekommt, dein Herz zu verwandeln für die Sehnsucht, andere Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen. Bei den Alpha-Kursen ist es so, dass wir einfach mit einem Team arbeiten müssen, die eine Sehnsucht haben, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und das ist nicht irgendwie nur möglich, weil man sie gut ausgebildet hat, sondern weil sie spüren, wie Jesus Hunger hat nach diesen Menschen. Deswegen gibt es bei Alpha zuerst auch die Priorität der Liebe, dass man erst einmal ihnen ein gutes Essen serviert. Mit Speck fängt man Mäuse. Die Liebe geht durch den Magen. Deswegen laden wir bei Alpha erst einmal Menschen für Jesus zum Essen ein, um ihnen dann von Jesus zu erzählen. Ganz wichtig. Das ist Gott. Der macht es genauso. Er lädt uns erst, er beschenkt uns reich mit Gaben. Und dann bringt er uns auch seine Botschaft. Gott hat Sehnsucht nach Wesen, die gemeinsam mit ihm lieben, so dass der selige Johannes Donskotus einmal formuliert. Und ich glaube, diese Wesen sind Menschen, die in der Anbetung verwurzelt sind. Und es wird umso stärker, je mehr wir Jesus in der Anbetung Raum geben. Und ich würde mir von Ihnen allen einfach nur wünschen, dass Sie sich Jesus aussetzen und zu missionarischen Jüngern immer mehr umwandeln lassen. Ein brennendes Herz, dass Sie andere Menschen mit der Liebe berühren und sie in verschiedenen Weisen und Möglichkeiten zu Jesus führen. Ich möchte euch auch einen ganz konkreten Hilfsmittel geben und auch gleichzeitig ein Beispiel geben, wie man das machen kann. Ich habe eben Kontakt mit dieser Alpha-Bewegung und unter anderem gibt es dort den Nicky Gamble, das ist ein anglikanischer Pastor in London. Ihr merkt, das sprengt auch die katholischen Grenzen, spielt auch bei der Anbetung kaum eine Rolle. Es gibt auch viele Nicht-Katholiken, die in der Anbetung sich sogar engagieren. Auf jeden Fall, Nicky Gamble ist auch ein Beter. Und er hatte die Erfahrung gemacht, dass seine Alpha-Kurse in London auch schon mal besser besucht waren. Und dann hat er mit seinem Team sich zusammengesetzt, sie haben gebetet und haben Jesus gefragt, Herr, was soll man denn tun, dass mehr Menschen sich für Jesus gewinnen lassen, für dich gewinnen lassen. Und dann haben sie die Bibel aufgeschlagen und hatten zufälligerweise in Anführungszeichen Lukas 11,2 aufgeschlagen. Das ist das Vaterunser im Lukas-Evangelium. Ja? Und das war für sie eine klare Botschaft, wir sollten mehr beten. Und dann haben sie sich entschlossen, das machen sie jetzt so, 11,2, jeden Tag um 11.02 Uhr stellen wir uns den Wecker in unserem Handy. Sowas hat man heute, ja, ganz oft. Da kann man sogar lautlos einen Wecker stellen. Der läutet um 11.02 Uhr und dann beten wir eine Minute für die drei Menschen, von denen ich überzeugt bin, dass sie Jesus am dringendsten brauchen. Mein Mitarbeiter, der Paul Fladung und vielleicht andere werden jetzt euch solche kleine Kärtchen mitgeben. Ich hoffe, sie reichen. Wahrscheinlich nur hier im Saal. Ich hatte leider nicht so viele organisieren können. Auf jeden Fall als kleines Idee, da kann man drei Namen reinschreiben. Der drei Menschen, die, von denen du meinst, dass Jesus sie am meisten berühren sollte. Vielleicht kannst du sie, sind auch die drei Leute, die du vielleicht auch irgendwo sonst in deiner Umgebung hast, die du liebst, aber die Jesus noch nicht kennen. Und jeden Tag eine Minute beten. Das schafft man doch. Es ist auch gut mit diesem 11.02 Uhr. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert. Ich habe das manchmal ein Problem, wenn ich in der Messe bin um 11.02 Uhr. Aber, aber das bin ich nicht immer. Es stört meinen Alltag in einer guten Weise, dass ich auf das Wesentliche komme, nämlich, dass er in meinem Alltag eine Minute Zeit bekommt, mittendrin zwischen all den anderen Dingen, die man auch manchmal betet, für die Menschen zu beten, die einem am Herzen liegen. Da merken wir direkt und konkret, was sich dann ändert. Und ich kann euch auch sagen, auch bei uns in Kempten hat es Frucht gebracht. Nicht nur, dass dieser Jugendalpha-Kurs so viele Leute bekommen hat, auch unser Erwachsenen-Alpha-Kurs, den wir jetzt vor kurzem wieder gestartet hatten, hat wieder ganz viele Fernstehende angezogen, was mich sehr bewegt. Ich bin auch schon mal drin gewesen. Das ist einem Abend, wo es um die Bibel ging. Da waren reihenweise Leute um mich gesessen. Die haben mir ehrlich gesagt, ich habe noch nie eine Bibel aufgeschlagen, ich habe noch nie darin gelesen, aber sie waren berührt dann zu hören, was da drin steht und was man da vielleicht daraus holen kann. Ich möchte euch jetzt dann zwei oder drei Leute eigentlich noch hier auf die Bühne heraufbitten und euch als Zeugen vorstellen, die auf verschiedene Weise erlebt haben, wie durch Gebet etwas in der Evangelisierung passiert ist, in der Regel auch durch Anbetung natürlich. Und das ist einmal Frau Gabriele und Herr Manfred Spöttelberger, ein Ehepaar, die inzwischen beide in Altötting bei der Anbetung sind. Und ich glaube, das ist auch toll, dass wir hier in Altötting diese wunderbare Möglichkeit haben. Und dann später kommt da noch, die darf auch schon gleich mit draufkommen, die Schwester Mechthild Steiner, die im Dominikanerinnenkloster in Wettenhausen ist und ganz viele Erfahrungen auch schon mit Anbetung und mit Kindern und Jugendlichen haben. Darf ich vielleicht zuerst Ihnen... Schauen wir natürlich erst wieder ein Mikro für euch. Genau, wunderbar. Ich darf zuerst Frau Spöttelberger, glaube ich, das Wort geben, weil sie, glaube ich, ein bisschen schuld war, dass so etwas funktioniert hat, wie wir da auf dem Zettel probiert. Ich vermute, auf ihrem Zettel, den sie noch nicht gehabt hat damals wahrscheinlich, stand da immer ganz oben ein Name, ja, der jetzt neben ihr steht, Manfred, an dem sie lange herumgebetet hat, bis da endlich was gegangen ist. Frau Spöttelberger, erzählen Sie mal, wie das bei Ihnen zugegangen ist.
Dankeschön für die Vorapplaus-Lorbeeren. Es hat sich so zugetragen, dass ich Beter sein darf seit circa 8 Jahren hier in der Anbetungskapelle und auch vorausgegangen ist ein Alpha-Kurs. Und im Alpha-Kurs, nach diesen Alpha-Kursen, dachten wir uns, was machen wir jetzt mit unserer übrigen Zeit? Somit haben wir einen Gebetskreis ins Leben gerufen und dann wünschte ich mir eine Anbetungszeit. Und diese ergab sich dann hier in der Anbetungskapelle. Und als Ehepaar wünscht man sich ja immer einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und das wünschte ich mir auch, weil ich immer, manches Mal, nicht immer, traurig gewesen bin, dass viele Paare unterwegs sind und mein Mann diesen Weg nicht teilen konnte mit mir. Und dann habe ich halt immer gebetet, sagte, lieber Gott, lieber Jesus, ich stehe jetzt vor deiner Tür und klopfe an, öffne du das Herz meines Mannes. Und ich glaube natürlich da ganz fest dran. Und siehe da, vor 7 Jahren an einem Sommerabend sind wir gemeinsam in die Messe hier in Altötting gegangen. Und nach der Messe wollte ich einen Dank aussprechen in der Anbetungskapelle und es hat geregnet vor der Anbetungskapelle. Und mein Mann ist immer ein bisschen bitzelig und schimpft immer gern und brummt ein bisschen. Und das hat er auch an diesem Abend getan.
Ja, es war leider so. Ich bin bis heute noch so ein bisschen so ein Brummbär. Ja. Und ich habe halt zu meiner Frau gesagt, jetzt waren wir gerade in der Kirche, was möchtest du noch? Ja? Ich mag nicht da einige. Und ja, sie sagt, tu was du willst, ich geh. So, schenken sie am Kapellplatz, es regnet, was denn? Denke mal, im Regen bleibe ich auch nicht schnell zu gehen. Und habe wirklich geschimpft und brummt, mache die Tür auf und ich war noch gar nicht richtig drin. Auf einmal überkommt mich wirklich eine Stille, eine Ruhe und eine Wärme. Ich denke mir, Gott, was ist jetzt? Ich war schlagartig ganz ruhig und habe mich in die Bank gesetzt und habe mir gedacht, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Und war völlig vertieft. Im Gebet kann ich nicht sagen, weil da habe ich noch nicht so Bett. Und dann kommt meine Frau, ja, und hupst mich an und sagt, ich war fertig. Und ich hab dann nur sagen können, aber ich noch nicht. Und dann, verdodert wie ich war, sage ich, Gabriele, was ist da los? Was ist mit mir? Und dann?
Ja, und dann sage ich einfach, Manfred, ich glaube, da hat dich der Heilige Geist berührt.
Ja, und ich kann es nicht glauben. Und wie gesagt, das war im Frühsommer und im selben Jahr, im September. Ich habe es gemerkt, mir geht's nicht gut. Und es war tatsächlich so, ich musste ganz schnell ins Krankenhaus. Mir wurden 4 Bypässe eingesetzt. Und wie wir in der Klinik waren, ich bin ja so ein Typ, der sich immer vorher informiert, weil ich muss ein Gescheiter sein wie der Doktor, ich möchte ein Gescheiter sein wie der Pfarrer. Und auch so genau wie der... ich habe auch die Richtung so vertraut immer. Ja, ich vorne und alle anderen hinten. Und jetzt habe ich ungefähr gewusst, wie die OP abläuft, was das Beste die Brustarterien wären. Und der Chirurg sagt zu mir, bei einer wird alles aus die First genommen. War ich schon angefressen, denke ich mir, Gott. Und sage ich, warum? Ich habe das gelesen und so weiter. Ja, ich kann nichts anderes sagen, es ist so beschlossen worden. Und ich muss im Vorfeld nur sagen, wie ich da ins Krankenhaus gekommen bin, meine Frau, eben wie meine Frau ist, hat alle Peter das kennt hat, die mir vorher so richtig eigentlich unsympathisch waren, aktiviert, jetzt müssen wir beten, wir müssen für ihn beten. Und wir kennen auch Krankenhausschwestern in Braunau, der ganze Konvent hat da ein Bett für mich. Und ich habe Mails gekriegt von Leuten, die ich kenne. Und eines war, wir beten dafür, dass Jesus die Hand des Chirurgen führt. Hat mich irrsinnig gefreut und berührt. Und wie ich aber dann aus dem Besprechungszimmer rausgehe, dass nicht so ist, wie es gut war, gehe ich mein Zimmer zurück und denke mir, na ja, das Beten hilft auch nicht so. Ne? Und dann klopft es, ist eine Schwester da und sagt, ich möchte nur einmal ins Besprechungszimmer kommen. Geht da hin, begrüßt mich eine ältere Dame, eine Frau Professor, und sagt, sie hat ein Gespräch gehabt mit dem Chirurgen und jetzt möchte sie mich kennenlernen, den Aufsässigen da so ungefähr, ja. Und dann hat sie sich für mich interessiert, meine Familienverhältnisse und so weiter, und dann fragt mich die Frau Professor, sind Sie ein gläubiger Mensch? Denke ich mir, das hat mich noch kein Arzt gefragt. Und sagt, na ja, ich gehe in die Kirche, ich glaube schon, ja. Kurzum, sie hat sich entschlossen, mich selber zu operieren. Sie hat gesagt, sie operiert eigentlich nicht mehr. Sie unterrichtet die Chirurgen für diese OP, aber sie macht's. Und ich soll das Beste kriegen, was es gibt. Und in dem Gespräch war die gleiche Atmosphäre wie in der Kapelle, wo ich mit meiner Frau drin war. Ich konnte das spüren. Und da war ich dann wirklich berührt. Denk mal, wow. Und kurzum, die Operation verlief sehr gut. Ich habe die Frau nur einmal gesehen nach der Narkose. Sie hat gesagt, es ist alles super verlaufen. Ich habe das Beste bekommen, was es gibt. Und ich sollte das und das und das beachten. Dann wäre ich alt. Ja, und jetzt stehe ich immer da nach 7 Jahren. Mir geht's außerordentlich gut. Ja, und meine Frau, was ich ja natürlich nicht so gewusst habe, die hat gebetet und gewacht an meinem Bett, auch auf Intensiv. Und ja, wie ich dann reden konnte, habe ich meiner Frau versprochen, ich versprich das jetzt, ich versuche, dich in Zukunft zu begleiten zur Anbetung. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich probiere es.
Ja, und dann möchte ich jetzt gerne Danke Jesus sagen, weil er jetzt wirklich durchgehalten hat, dass wir gemeinsam einen Glaubensweg gegangen sind seit 7 Jahren.
Dankeschön. Wunderbar. Vergelt's Gott, Ehepaar Spöckelberger, für dieses simple, klare, starke, bodenständige Zeugnis. Vergelt's Gott euch. Super. Ja. Jetzt kommen wir ein Stück weiter in eine andere Ambiente, aber letztlich ist es derselbe Gott, dieselbe Wirkung, dieselbe Evangelisierung, die Jesus auch auf andere Weise macht. Schwester Mechtel, eben Dominikanerin, schon seit einigen Jahren auch in Jugendarbeit tätig, war auch Lehrerin. Übrigens eine nette Pointe dahinter, sie ist eigentlich Mathematikerin, also kann sehr gut rechnen, fasziniert. Das Witzige dann ist, dass die Diözese Augsburg sich eine Mathematikerin für das Institut für Neuevangelisierung leistet.
Dankeschön. Ja, wie es der Pfarrer Hesse schon gesagt hat, ich arbeite jetzt im Institut für Neuevangelisierung und war vorher in der Schule beschäftigt als Mathelehrerin 3 Jahre lang in Wettenhausen am Gymnasium. Und dort hatte ich die große Freude, also im Matheunterricht beten die Schüler übrigens am meisten, ja. Vielleicht, weil dort die Not am größten ist. Aber ich hatte dort auch die Freude, ein schulpastorales Konzept einzuführen, was Anbetungsnacht heißt. Gelernt habe ich das von meinen Mitschwestern, die das 2001 in Speyer am Edith-Stein-Gymnasium, einem katholischen Gymnasium, Mädchenschule entwickelt haben. Wie es dazu gekommen ist, ist einfach so, die Schwestern haben sich bemüht, ihren Mädchen was mitzugeben vom Glauben, dass die Orte wirklich reinwachsen, lebendig werden im Glauben. Aber irgendwie hat alles nicht funktioniert. Weder Besinnungstage, noch Wallfahrten, noch Frühgottesdienste. Die Mädchen kamen, wenn überhaupt, einmal und dann nie wieder. Und irgendwann waren die Schwestern so frustriert, dass sie sich gedacht haben, wir machen jetzt mal was, was uns Spaß macht. Und haben dann, als die Schulkapelle renoviert wurde und wieder eröffnet werden sollte, gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine ganze Nacht lang Anbetung. Nur wir Schwestern, nur für uns, mit Jesus. Und irgendeiner ist dann auf die Idee gekommen, naja, wir könnten die Schülerinnen ja wenigstens mal einladen, die kommen ja sowieso nicht. Also haben sie so quasi handgeschriebene Zettel kopiert, ausgeteilt und 60 Schülerinnen haben sich angemeldet. Klar, mit Speck fängt man Mäuse, haben wir eben schon gehört. Die Schülerinnen fanden das natürlich einfach super spannend, in der Schule zu übernachten. So nachts über die Gänge zu geistern und so. Ne? Sind gekommen, bisschen Programm haben die Schwestern sich noch dazu überlegt. Und nach der Anbetungsnacht sind die ins Sekretariat gerannt und haben gesagt, wann ist es wieder? Wir wollen wieder dahin gehen. Könnt ihr das nochmal machen? Die Schwestern haben gesagt, ja gut, wenn es so einfach ist, dann machen wir es nochmal. Seit 2001 gibt es in Speyer diese Anbetungsnächte immer noch. Die Schwestern sind nicht mehr dort, aber die Lehrerinnen führen das weiter. Und diese Anbetungsnächte haben wirklich viel mehr noch bewirkt, als man auf den ersten Moment denken könnte. Ja, es haben sich einzelne Leute von Jesus ansprechen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 60, 100, 120, 200. Es waren Schülerinnen, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen. Katholisch, evangelisch, freikirchlich, gar nichts, alles Mögliche. Die gekommen sind, die von Jesus berührt wurden, die im Lobpreis, im freien Beten, in der Katechese was von Gott erfahren haben, die bei der Beichtgelegenheit gemerkt haben, wie Gott ihnen wirklich so Felsbrocken von der Seele nimmt, wo sie endlich mal jemand hatten, dem sie alles sagen konnten, was sie bedrückt und wussten, dass es niemand weitersagt. Das ist an der Mädchenschule echt eine Rarität. Und dann natürlich, Anbetungsnacht heißt Anbetungsnacht, weil die ganze Nacht über Anbetung ist. Nein, wir zwingen die Kinder nicht, die ganze Nacht über aufzubleiben. Sie dürfen schlafen. Wollen sie zwar meistens nicht, dürfen sie aber. Aber sie dürfen zur Anbetung kommen in der Nacht. Sie dürfen sich rufen lassen vom Herrn. Sie dürfen, wenn sie Kummer haben, Sorgen haben, dorthin kommen. Es einfach Jesus sagen oder einer Schwester, die da ist und für sie betet. Das hat wirklich viele Schülerinnen bewegt, viele Leben verändert. In Speyer haben sich 8 Mädchen taufen lassen, die vorher nichts mit Jesus am Hut hatten. Es sind Eltern wieder in die Kirche eingetreten. Es hat schließlich sogar, die evangelischen Kollegen mussten sogar eingestehen, dass an dieser Schule irgendetwas besonders ist. Ja? Sprich, es hat sich die ganze Atmosphäre der Schule verändert. Ich sage das auch deshalb, um Ihnen Mut zu machen. Manche von Ihnen denken sich vielleicht, ja, das ist jetzt ein wunderbares Beispiel mit diesem Ehepaar und es ist toll, dass die jetzt den Weg gemeinsam gehen können, aber was hilft mir das für meine Pfarrei, was hilft mir das für meine Schule, wenn sich einer bekehrt? Ich möchte sagen, es hilft unheimlich viel, wenn aus einem mehrere werden, kommt irgendwann so dieser Punkt, wo die kritische Masse von denen, die begeistert sind, so groß sind, dass es die ganze Atmosphäre ändert, die ganze Schule ändert. In Speyer war es zum Beispiel so, die Schülerinnen haben sich klassenübergreifend getroffen bei den Anbetungsnächten. Das hat sich fortgesetzt. Die haben sich auch auf dem Pausenhof geholfen. Die waren füreinander da. In Schulgottesdiensten war es immer noch nicht ganz leise, aber man hat gemerkt, dass wenigstens manche Mädchen wissen, was sie da empfangen. Also auch das Lehrerkollegium konnte nicht mit in allen Teilen mitgehen, aber in vielen Teilen, sodass es wirklich etwas ist, was einen langfristigen Impact hat. Ich stand dann also 2015, als ich in Wettenhausen angefangen hatte, vor der schwierigen Aufgabe, dieses in Wettenhausen einzuführen. Und mir war nicht klar, ob das wirklich funktioniert. Aber ich wusste, wenn es funktioniert, wird es echt viel bewirken. Also frisch ans Werk, angefangen. Und ja, es geht auch mit Buben. Es geht nicht nur mit Mädels. In Wettenhausen haben wir den Vorteil, dass die Schule direkt neben dem Kloster ist. Das heißt, wir haben die Schüler eingeladen, zu einer Übernachtung im Kloster zu kommen. Das hat, ich würde sagen, fast noch mehr gezogen, als in der Schule zu übernachten. Allerdings ist das Kloster nicht so groß, dass alle dort auf einmal hinkommen können. Das heißt, wir haben das nach Jahrgangsstufen ein bisschen aufgestaffelt. Ich habe jetzt schon wieder, hat mich neulich ein Kollege gesagt, wir haben jetzt den Termin verschieben müssen wegen einer Kollision. Das ist jetzt erst im Dezember. Es haben sich jetzt schon Eltern, wollten sie schon ihr Kind schon für den Novembertermin anmelden, der noch im alten Kalender stand. Fünftklässler-Eltern, ja, wo die Kinder das noch nie mitgemacht haben, die nur gehört haben von anderen, wie toll das ist. Wir erleben dort das, was wir in Speyer auch erlebt haben. Wenn ich einlade, gehe ich durch alle Klassen zu allen Schülern. Und ich sage immer, ja, wir machen so Sachen wie Rosenkranz beten und Anbetung und heilige Messe und es gibt Beichtgelegenheit. Aber ihr dürft alle kommen, egal ob ihr katholisch seid oder evangelisch oder gar nichts oder muslimisch, ist mir völlig egal. Ihr seid alle von Gott geliebt und jeder darf kommen. Und es ist in Wettenhausen eine Schule, wo 80% der Schüler katholisch sind. Bei Anbetungsnächten sind eher 30-40% der Schüler, die da sind, nicht katholisch. Also eigentlich völlig in einem falschen Verhältnis. Aber gerade die, die eigentlich noch gar nichts damit anfangen können, sind so offen dafür und lassen sich davon packen. Als ich angefangen habe, hat gleichzeitig auch unsere erste muslimische Schülerin an dieser Schule angefangen und ihr erster Gang war zur Anbetungsnacht. Am Ende von dieser Anbetungsnacht ist sie strahlend zu ihrer Mama gerannt, hat die kurz was gefragt, kam dann wieder zu mir und hat gesagt, kann ich für meine kleine Schwester auch noch einen Rosenkranz haben? Ich habe die Mama gefragt, wir dürfen das auch zu Hause machen. Ja. Was passiert bei Anbetungsnächten ist natürlich, dass sie Gemeinschaft erleben, untereinander, aber vor allem erleben sie Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist das, was verändert, was verwandelt, was jeden anspricht, egal ob er weiß, was das ist oder einfach nur spürt, was das ist. Und das ist das, was ich einfach mitgeben kann und darf. Ja, trauen Sie sich, Anbetung zu machen, dazu einzuladen, auch Leute, die damit vielleicht noch gar nichts am Hut haben. Lassen Sie einfach Jesus den Missionar sein. Er kann das wirklich.
Preis dir dann, Herr Gelsgott. Danke, Schwester Mechthild. Ich erlebe das auch live. Sie arbeitet bei uns in der Diözese und auch mit dem Kloster Wettenhausen habe ich manche Verbindungen. Wir merken jetzt schon, wie viel Segen auch für unsere ganze Diözese aus den Anbetungen, aus Wettenhausen, aus verschiedenen anderen Anbetungszusammenhängen herauskommt. Ich kann euch nur Mut machen. Lasst euch darauf ein. Der Herr hat Großes mit unserem Land vor, mit unseren Ländern. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir ihm erlauben, in unseren Ländern wieder stärker zu wirken durch die Macht der Anbetung. Applaus